SWR aktuell. Infodate am Morgen.
Mit Andreas Böhnisch. Guten Morgen. Donnerstag, der 1. September. Wir haben also den ersten Tag des neuen Monats und für Flugreisende geht's gleich genauso weiter wie im August. Sie brauchen nämlich sehr starke Nerven. Denn für morgen hat die Pilotengewerkschaft Cockpit bei der Lufthansa zum Streik aufgerufen. Aus Frankfurt, Roman Warschauer.
Zum Streik aufgerufen sind rund 5000 Pilotinnen und Piloten bei der Lufthansa und der Frachttochter Lufthansa Cargo. Gestreikt werden soll den ganzen Tag. Die Auswirkungen auf den Flugbetrieb dürften dabei drastisch sein. Bei einem Streik des Bodenpersonals Ende Juli mussten fast alle Lufthansa-Flüge gestrichen werden. Im aktuellen Tarifkonflikt fordern die Piloten 5,5% mehr Geld von der Lufthansa sowie einen automatischen Inflationsausgleich ab dem kommenden Jahr. Vor allem dieser Automatismus scheint ein Knackpunkt in den Verhandlungen zu sein. Beide Seiten hatten in den vergangenen Tagen mehrfach verhandelt. Laut Gewerkschaft habe es auch gestern kein ausreichendes Angebot der Lufthansa gegeben. Nur ein deutlich verbessertes Angebot könne jetzt den Arbeitskampf noch abwenden, heißt es.
Fliegen macht also keinen Spaß. Bahnfahren wird wieder teuer, weil das 9-Euro-Ticket weg ist. Und vom Autofahren wollen wir gar nicht erst reden. An der Tankstelle in Baden-Baden, an der ich heute früh auf dem Weg zur Arbeit vorbeigefahren bin, kostet der Liter Benzin 2,14 Euro, der Liter Diesel 2,26 Euro. Denn der Tankrabatt ist weg. Wir haben uns in Freiburg umgehört, wie die Menschen darauf reagieren.
Mir ist das egal, was der Sprit kostet. Wir müssen tanken. Wir haben sonst keine andere Chance.
Man kriegt auch Angst. Ja, Existenzangst ist ja ganz klar. Ne? Und das belastet mein Budget natürlich enorm, da ich Rentnerin bin.
Ich bin auf Autos angewiesen. Ich fahre jetzt einen Benziner, ich fahre noch einen Diesel. Und die wechsle ich so, bis wieder jeder leer ist und dann tanke ich wieder nach.
Ich ärgere mich und ich bin gezwungen, ob ich Rabatt kriege oder nicht. Ich muss zahlen, was da steht.
Meinungen aus Freiburg zum Wegfall des Tankrabatts, der seit Mitternacht nicht mehr gilt. Mehr als eine Woche ist der Chemieunfall im Mannheimer Mühlauhafen schon her und erst gestern am späten Nachmittag konnte der Unglückscontainer geöffnet werden. In dem Container befinden sich rund 200 Fässer mit dem Bleichmittel Hydrosulfid. Die Ursache für den Gasaustritt am vergangenen Dienstag ist weiter unklar. Aus Mannheim, Wolfgang Kessel.
Am Gefahrgutcontainer im Mannheimer Mühlauhafen waren gestern Nachmittag spezielle Einsatzkräfte in blauen und weißen Schutzanzügen zu sehen. Mit einem Spezialkran wurde das erste von knapp 200 Fässern geborgen. Die Stadt hatte zuvor den genauen Zeitpunkt der Containeröffnung nicht mitteilen wollen. Man habe keine Schaulustigen anlocken wollen, so eine Stadtsprecherin. Vor Ort waren auch ein Löschzug der Feuerwehr sowie Polizei, Rettungskräfte und Vertreter der Umweltüberwachung. Die Bergung und genaue Begutachtung sämtlicher Fässer soll 2 bis 3 Tage dauern. Aus dem für die Türkei bestimmten Container des Chemiekonzerns BASF mit den Hydrosulfidfässern waren am Dienstag vergangener Woche giftige Dämpfe aufgestiegen. 17 Polizisten und ein Kranführer wurden dabei leicht verletzt.
Der Kampfmittelräumdienst Rheinland-Pfalz hat die Weltkriegsbombe am Trierer Theater entschärft. Nur gut eine Viertelstunde hat die Entschärfung des Blindgängers nach Angaben der Stadt Trier gedauert. Der Einsatz ist nach Angaben der Stadt nach Plan verlaufen. Es habe keine Probleme gegeben. Vor der Entschärfung hatte die Feuerwehr die Straßen rund um das Theater evakuiert. Rund 2300 Anwohner mussten ihre Wohnung für mehrere Stunden verlassen. Ins Ausland. Die Vereinten Nationen werfen China schwere Menschenrechtsverletzungen vor. Das geht aus dem Bericht der scheidenden UN-Beauftragten Michelle Bachelet hervor. Demnach mehren sich Foltervorwürfe in der Region Xinjiang. Die Lage der muslimischen Minderheit der Uiguren in China wird seit langem kritisiert. Und damit zum Tennis. Die Serena Williams Show bei den US Open in New York geht weiter und weiter und weiter. Die Tennis-Ikone sorgte für eine große Überraschung und zog unter tosendem Applaus in die 3. Runde ein. Serena Williams, 23-malige Grand-Slam-Siegerin, gewann gegen die Weltranglisten-Zweite Annette Kontaveit aus Estland in 3 Sätzen. Tim Brockmeier.
Williams spielte ganz so, als wolle sie sagen, heute noch nicht, heute noch kein Karriereende. Das hat nämlich viele für das Match vorausgesagt. Ging die 23-fache Grand-Slam-Siegerin doch als klare Außenseiterin in die Partie gegen die Weltranglisten-Zweite Kontaveit. Aber Serena Williams bot erneut eine Show, spielte über weite Strecken so, als wäre sie immer noch die Nummer 1, leistete sich nur im 2. Satz eine kleine Schwächephase, sodass sie sich den Sieg über die Estin in 3 Durchgängen holen musste. Mal sehen, ein bisschen scheint noch in mir zu stecken, sagte sie lächelnd nach der Partie. In der dritten Runde trifft die US-Amerikanerin auf die Australierin Tomljanovic. Nicht ausgeschlossen, dass die Serena Williams Show bei den US Open noch weitergeht.
Und noch Fußball. Bundesligist Bayern München hat die zweite Runde des DFB-Pokals erreicht. Die Münchner siegten gegen den Drittligisten Viktoria Köln mit 5:0.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Sonne und Wolken wechseln sich ab. Es soll trocken bleiben bei Höchsttemperaturen von 19 bis 27 Grad.
SWR aktuell. Hintergrund.
Heute soll es losgehen mit dem elektronischen Rezept, dem E-Rezept, und zwar in zwei Modellregionen, in Westfalen-Lippe, in Nordrhein-Westfalen und in Schleswig-Holstein. Die Zettelwirtschaft bei Arzt, Patient und in der Apotheke soll damit langfristig in Deutschland ein Ende haben. Über das E-Rezept habe ich mit Frank Eickmann gesprochen vom Landesapothekerverband Baden-Württemberg und ihn gefragt, wie es funktioniert.
Zunächst eigentlich ganz leicht. Der Besuch in der Arztpraxis führt zu einer Verschreibung. Das, was im Moment auf dem Papierrezept ausgedruckt wird, da stellen wir uns vor, dass diese Angaben als digitaler Datensatz und digital unterschrieben von dem Arzt auf eine ganz spezielle Server-Technologie abgelegt werden. Sie sind dort verkryptet. Das ist vom Sicherheitsstandard so ein bisschen, wie wir das von den Banken her kennen. Der Patient erhält nun einen Schlüssel zu diesem Rezept. Dieser Schlüssel kann entweder auf Papier ausgedruckt werden, das wäre wahrscheinlich die häufigste Übergangslösung jetzt in der Anfangsphase, aber das Ziel ist, dass dieser Schlüssel auch voll digital in eine App übertragen werden kann oder vielleicht sogar auf die Versichertenkarte abgespeichert werden kann. Mit diesem Schlüssel geht der Patient nun in die Apotheke. Hat er den Schlüssel digital erhalten, kann er den Schlüssel auch digital an die Apotheke übermitteln und muss gar nicht selber kommen. In der Apotheke wird dieser Schlüssel gelesen und es wird ein zweiter Schlüssel dazugestellt, nämlich der Schlüssel der Apotheke. Nun kommt die Apotheke an die digitale Verordnung des Arztes heran, weiß, was verordnet wurde und versorgt dann den Patienten mit den verschriebenen Arzneimitteln.
Also das klingt für mich jetzt erstmal wahnsinnig kompliziert. Ich könnte mir vorstellen, dass gerade ältere Menschen, Rentnerinnen und Rentner, da regelrecht Panik davor haben, vor diesem E-Rezept, weil sie das alles gar nicht verstehen. Nun könnte man doch auch einfach ein Rezept per SMS oder per Mail verschicken. Wahrscheinlich, werden Sie mir jetzt sagen, geht's nicht wegen der extremen Datensicherheit hier in Deutschland, die eben bei digitalen Verschreibungen notwendig ist.
Ja, das ist in der Tat überlegt worden. Können wir nicht per SMS, das war so der erste Weg, oder vielleicht über einen anderen digitalen Weg, vielleicht per E-Mail oder so, den Schlüssel des Patienten oder womöglich das ganze Rezept dem Patienten zur Verfügung stellen? Hierzu hat der Bund diskutiert. Bislang konnte man sich da auf keinen dieser Wege einigen. Im Moment gibt es drei Möglichkeiten. Nummer eins ist, der Schlüssel wird auf Papier ausgedruckt. Das ist sicher die schlechteste Möglichkeit und am wenigsten digital. Nummer zwei ist, der Schlüssel wird in die sogenannte Gematik-App überführt, also eine App auf dem Handy, und kann dort dann digital weiterverarbeitet werden. Und Nummer drei ist, zukünftig soll es auch auf die Versichertenkarte hin abgespeichert werden, also auf den kleinen Chip, der da vorne drin ist, sodass wir dort eigentlich ein leichtes Transportmedium haben.
Wenn die ganzen Probleme beim E-Rezept mal gelöst sind, welche Vorteile hat es bei den Abläufen für die Patienten, für die Ärzte und auch für die Apotheken?
Also ich glaube, es wird die Sache schon für viele von uns vereinfachen, insbesondere für all diejenigen, die im Berufsalltag stehen, die wenig Zeit haben, nach dem Besuch in der Arztpraxis noch sehr schnell in die Apotheke zu gehen und sich zu versorgen. Das ist immer sicherlich der beste Weg. Aber wir haben dann auch die Möglichkeit, ein Arzneimittel zum Beispiel voranzufragen in der Apotheke. Das heißt, die Verordnung schon mal elektronisch dorthin zu schicken, dass das Arzneimittel besorgt werden kann, dass wir Geschwindigkeit aufnehmen. Der zweite wesentliche Vorteil ist, für Patienten mit Dauermedikation wird es nicht mehr nötig sein, immer wieder in die Arztpraxis zu gehen. Es sei denn, es erfolgt dort eine Untersuchung. Aber wenn ich nur ein neues Rezept brauche, kann mir das eben auch digital zugestellt werden. Das spart Wege, das spart Zeit und das erfüllt Versorgungssicherheit.
Frank Eickmann war der Sprecher des Landesapothekerverbandes Baden-Württemberg. Heute soll das E-Rezept in zwei Modellregionen starten, in Westfalen-Lippe in Nordrhein-Westfalen und in Schleswig-Holstein. Und natürlich gibt's heute noch mehr Themen von Interesse.
SWR aktuell. Was heute wichtig wird.
Wir haben den 1. September. Der Herbst hat begonnen aus der Sicht der Meteorologen. Und weil die kommenden Monate schwierig werden, wegen der hohen Preise für Öl, Gas und Strom, zahlt die Bundesregierung in diesem Monat eine Energiepreispauschale in Höhe von 300 Euro brutto. Überwiesen wird das Geld mit dem Septembergehalt. Außerdem beginnt heute das große Energiesparen im Land, staatlich verordnet.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Unsere Berlin-Korrespondentin Efi Seibert zu den Vorgaben.
Ab heute ist gefühlt Herbst. Abends macht jetzt nicht nur die Natur früher das Licht aus, sondern auch die Städte. Ab heute gilt die Energiesparverordnung. Denkmäler schlummern dann im Dunkeln. Keine bunten Leuchtreklamen strahlen mehr durch die Nacht. Die Verordnung verlangt auch kühlere Räume in Behörden. Wer also länger auf dem Flur vor irgendeiner Amtsstube warten muss, der sollte sich an frischen Tagen vielleicht eine Decke mitnehmen. Auch in den Wohnungen könnte es kühler werden. Der große Vorteil dabei, so viele Ideen für Weihnachtsgeschenke waren selten. Wärmflaschen in allen Größen und Varianten sind mit Sicherheit der Hit. Fürs Bett, fürs Fernsehsofa oder als Wärmepolster morgens in der Küche beim Frühstück. Als Modemacherin würde ich jetzt schnell die neue Indoor-Linie designen. Indoor-Handschuhe, Indoor-Mützen oder Indoor-Schals. Und die vielen neuen Haustiere, die wegen Homeoffice und Einsamkeit in Corona-Zeiten angeschafft wurden, die bekommen jetzt noch eine Zusatzfunktion als Warmhalter. Katzen und Hunde haben eine mittlere Körpertemperatur von 38 bis 39 Grad. Wenn es also im Zimmer nur noch 19 Grad sind, dann sind das prima Fellheizöfen.
Anmerkungen von Efi Seibert. Das Kabinettstreffen der Ampelkoalition auf Schloss Meseberg ist vorbei. Jetzt geht die stärkste Oppositionsfraktion im Bundestag in Klausur. Die Spitzen von CDU und CSU kommen für 2 Tage in Bayern zusammen, und zwar auf der Zugspitze bei Garmisch-Partenkirchen. Im Zentrum des Treffens soll die wirtschafts-, Energie- und sicherheitspolitische Lage Deutschlands stehen, angesichts des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine. Das Coronavirus ist immer noch unter uns, auch wenn Infektionen zurzeit meistens nur leichte Krankheitsverläufe nach sich ziehen. Aber die Omikron-Variante ist sehr ansteckend. Deshalb wird eine weitere Impfung für viele wohl sinnvoll sein. Nun könnte die Europäische Arzneimittelbehörde EMA heute erstmals an die Omikron-Variante angepasste Corona-Impfstoffe in der Europäischen Union zulassen. Sowohl BioNTech-Pfizer als auch Moderna hoffen auf einen positiven Bescheid, wie Astrid Korall berichtet.
Beide Hersteller haben Corona-Impfstoffe entwickelt, die auf den ursprünglichen Virusstamm und auf die Omikron-Variante BA1 zugeschnitten sind. Es wird allgemein erwartet, dass die EMA den Einsatz dieser angepassten Vakzine empfiehlt und die EU-Kommission im Anschluss formal noch grünes Licht gibt. Sollte es so kommen, könnten ab kommenden Montag die ersten Dosen ausgeliefert werden. Deutschland soll in den ersten 2 Wochen etwa 4 Millionen von Moderna und 10 Millionen von BioNTech-Pfizer erhalten. Für welche Gruppen ein Booster mit den neuen Impfstoffen empfohlen wird, ist noch nicht klar.
Russland hat ein groß angelegtes Militärmanöver mit mehr als 50.000 Soldaten begonnen. Die fast einwöchige Übung wird im Osten des Landes abgehalten. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau beteiligen sich auch China, Indien und die Mongolei sowie Belarus an dem Manöver.
SWR aktuell Infodate.
Auch für Ihren Sprachassistenten.
Morgens, mittags und abends.